Detektor FM. Zurück zum Thema.
Es sind heftige Vorgänge, die der NDR aufgedeckt hat. Berichten zufolge haben einzelne Beamte der Hannoveraner Bundespolizei mehrfach inhaftierte Flüchtlinge misshandelt, damit in sozialen Medien geprahlt und möglicherweise Kollegen unter Druck gesetzt. Der erste Vorfall ereignete sich bereits im März 2014. Ein wegen geringer Vergehen festgenommener Afghane wurde über Stunden in einer Polizeizelle gequält. Der Kommentar eines Polizeibeamten via WhatsApp: "Das war so schön, hat gequiekt wie ein Schwein, das war ein Geschenk von Allah." In einem weiteren Fall misshandelten dem NDR zufolge Beamte einen 19-jährigen Marokkaner, zwangen ihn gar, verdorbenes Schweinefleisch zu essen. Doch was steckt hinter solchen Vorgängen und warum sind die Opfer in diesen Fällen Flüchtlinge und Ausländer? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Barbara John. Sie ist Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer des NSU-Terrors und als Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin hat sie sich auch mit der interkulturellen Kompetenz der Polizei beschäftigt und jetzt ist sie bei mir am Telefon. Guten Tag, Frau John.
Ja, einen schönen guten Tag.
Die Vorwürfe gegenüber Hannoveraner Polizeibeamten, die sind ja wirklich heftig, aber wie kommt es eigentlich, dass es ausgerechnet jetzt Ausländer sind, die Opfer von dieser polizeilichen Gewalt wurden?
Naja, das müssen Sie mich nicht fragen, sondern das wird natürlich von der Polizei und von den Ermittlern, von der Staatsanwaltschaft ergründet werden, aber es ist schon richtig, es fällt als erstes auf, dass wir solche entsetzlichen, erschütternden Nachrichten über Vorgänge bei den Menschen, die Menschen schützen sollten, hören, dass es fast nie, ja, nicht Ausländer sind, sondern wenn etwas schiefläuft, dann sind es sehr oft Einwanderer. Und das muss natürlich Gründe haben, denn sonst wäre es ja anders. Wir können uns solche Vorfälle nicht etwa bei Selbstständigen vorstellen, die vielleicht mal betrunken angetroffen werden, nach einer Feier auf die Wache mitgenommen werden und dann zu Boden gerissen werden, verhöhnt werden, gequält werden. Das kann man sich nicht vorstellen. Das wird wohl auch nicht vorkommen.
Also würden Sie schon sagen, die deutsche Polizei hat ein Rassismusproblem?
Naja, ich tue mich mit dem Wort Rassismus nicht so leicht. Sie hat ein Riesenvorurteilsproblem. Das heißt, sie behandelt Menschen, die sie als Einwanderer oder Ausländer ansieht, offensichtlich anders als Menschen, die sie als Deutsche ansieht. Sie haben ein Bild von Menschen, die man schlecht behandeln kann. Ein Bild der Ungleichheit von Menschen. Und das ist so im wissenschaftlichen Sprachgebrauch, kann man das als Rassismus bezeichnen.
Normalerweise erwartet man ja auch von der Polizei, dass sie die Menschenwürde des Einzelnen respektiert und auch schützt, besonders auch von Minderheiten schützt. Und was tut denn jetzt die Polizei, um für einen fairen Umgang mit Minderheiten das zu gewährleisten? Also wenn man sich besonders die Ausbildung der Beamten anschaut.
Ich war ja hier lange Zeit in Berlin Ausländerintegrationsbeauftragte, 22 Jahre, und ich habe frühzeitig mit der Polizei zusammengearbeitet, weil ich wusste, auch aus den Unruhen in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre in England, wie wichtig das Verhältnis Polizei-Einwanderer ist und dass die Polizei die Ersten sind, die so als offizielle Staatsdiener häufig auf die Einwanderer treffen, eben bei der Ausländerpolizei selber, da müssen sie ihre Genehmigung holen, aber auch im Straßenverkehr, wenn sie kontrolliert werden, aber eben auch als Täter. Natürlich gibt es auch Täter unter den Ausländern, die falsch fahren oder die Gewalt ausüben. Das ist ja klar, das gibt es überall. Und bei der Polizei ist das eben so gelaufen. Wir sind die Polizei. Hier kommt jemand aus einem anderen Land, der ist ein Täter. Vielleicht sind alle Täter, denn sie begegnen diesen Einwanderern nur in der Beziehung Polizist-Täter, während sie den Deutschen in ganz anderen Rollen begegnen, als Verwandte, als Ehepartner, als Freunde. Das kommt aber bei der Polizei mit Einwanderern nicht so häufig vor. An sich ist das ein ganz einfacher, simpler Vorgang, dass man das professionell sieht und sagt, das sind nicht alles Täter, die sind genauso wie die Deutschen. Offensichtlich hat das bisher noch nicht funktioniert und das liegt natürlich an den Führungsetagen, das liegt an der Leitung. Da muss ganz anders rangegangen werden. Die Ausbildung muss so sein, dass man von Anfang an die Menschen, die bei uns sind, als dazugehörig darstellt. Das ist an vielen Stellen gemacht worden, aber eben nicht überall. Und es, glaube ich, gehört noch nicht zur Ausbildungskultur insgesamt der Länderpolizeien und auch nicht der Bundespolizei. Diesmal war es ja die Bundespolizei, die sich dieser Vergehen, dieser Verbrechen, muss man ja schon sagen, schuldig gemacht hat.
Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Debatte hier zum Thema Racial Profiling, wo ja auch schon UN-Experten das hart kritisiert haben. Mhm. Und jetzt hat die Polizei sich ja auch schon mal zu Wort gemeldet, dass da eine Änderung kommen soll. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wie schnell kann denn so eine Änderung überhaupt passieren?
Sie sind ja auch dauernd im Einsatz, gerade die Bundespolizei hat ja zu tun an den Flughäfen, in den Transportmitteln, also in der Bundesbahn und muss da Kontrollen durchführen. Und wenn Sie einfach jemanden rausgreifen, nur weil er eine dunkle Hautfarbe hat und den anderen daneben, der keine hat, sitzen lassen und sagen, naja, das ist doch klar, der mit dunkler Hautfarbe, der wird wohl die Drogen bei sich haben oder keine Aufenthaltserlaubnis haben. So kann das jeden Tag passieren und das kann sich natürlich auch jeden Tag ändern. Aber es ist ja auch schon gesprochen worden mit dem Vorsitzenden der Bundespolizei, Herrn Roman. Und Herr Roman hat dann ganz cool gesagt, wissen Sie, Rassismus gibt es bei uns nicht und kann es auch gar nicht geben, denn das ist von den Vorschriften her verboten. So einfach. Die Vorschriften verbieten es, also gibt es sie nicht. Also muss man gar nicht hingucken, welche Fehler die Einzelnen machen. Und wenn sie Fehler machen, dann werden sie unter den Teppich gekehrt.
Wenn die Probleme erkannt würden, was würden Sie denn den ganz oberen Schichten in der Polizei raten, was vielleicht geändert werden müsste, um eben diese Vorurteile abzubauen?
Naja, ich würde noch viel höher gehen. Die Polizei untersteht natürlich der Politik. Und ich weiß das aus meiner Arbeit als Ombudsfrau der Bundesregierung. Die Politik kann diese Funktionseliten nicht kontrollieren. Sie kontrolliert sie auch nicht. Sie überlässt sie sich selber und sie muss da mal raufgucken. Das muss ganz oben in der Politik angefangen werden. Das beginnt bei der Personalauswahl. Da müssen natürlich Trainingspläne vorgelegt werden. Es müssen die Polizeischüler, die in den Fachhochschulen ihre Ausbildung anfangen, die müssen auch beobachtet werden. Das passiert jeden Tag. Da gibt es Links. Polizeischüler finden rassistische Links im Internet und machen da ihre Likes dran. Finde ich toll, finde ich gut, sagen sie. Das wird manchmal hingenommen, manchmal führt es zum Ausschluss. Also das muss mit Konsequenz verfolgt werden. Aufmerksamkeit, hingucken, konsequent sein, die Leute loswerden. Ein solcher Mensch darf da nicht arbeiten. Die Polizei, das sind mit die wichtigsten Behörden und da müssen tatsächlich gute Leute arbeiten. Das müssen keine Engel sein, aber sie müssen das, was in ihren Vorschriften ist, nämlich der Schutz der Bevölkerung, den müssen sie vertreten. Und sie müssen zumindest in die Nähe dieses Ziels kommen. Aber was wir jetzt erlebt haben, das ist das Gegenteil von dem, was Polizei machen muss. Sie schützt nicht die Menschen, sondern sie bedrängt sie nicht nur, sie quält sie.
Sagt Barbara John. Sie ist Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin und Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer des NSU-Terrors. Mit ihr sprach ich über Rassismus bei der Polizei. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Gerne.
Folter, Misshandlungen Schutzbefohlener, Gewaltexzess. Die Liste der Vorwürfe gegen die Hannoveraner Bundespolizei, sie ist lang. Dort haben Medienberichten zufolge Beamte inhaftierte Flüchtlinge misshandelt. Eben habe ich mit Barbara John über die Rolle von Vorurteilen im Polizeiapparat gesprochen. Doch der Fall wirft auch die Frage auf, wieso die Vorgänge über lange Zeit unentdeckt blieben. Scheinbar haben mehrere Beamte die Misshandlungen mitgekriegt. Erst über ein Jahr nach den ersten Vorfällen kam es aber zur Anzeige. Doch wie sehe eine angemessene Reaktion auf solche Vorgänge aus. Im Gespräch ist jetzt Maria Schaulau von Amnesty International. Sie ist dort Referentin für internationales Recht und ich sage schönen guten Tag, Frau Schaulau.
Guten Tag.
Medienberichten zufolge haben mehrere Beamte die Vorgänge mitbekommen und zur Anzeige kam es trotzdem erst ein Jahr später. Warum zögern denn Beamte, offensichtliche Straftaten ihrer Kollegen anzuzeigen?
Ja, ich denke, da existiert in der Polizei eben ein starker Zusammenhalt, also eine starke Identifikation mit der Institution. Wir hören auch immer wieder, dass Beamte ja sehr zögerlich sind, damit andere sozusagen reinzureiten. Man möchte ja auch selbst, wenn man mal in eine schwierige Lage kommt, nicht sozusagen ans Messer geliefert werden. Und ich glaube, da entsteht dann, einige nennen es Chorgeist, andere sprechen sogar schon von der Mauer des Schweigens. Jedenfalls entsteht eine Atmosphäre, in der eben keine Offenheit für solche Anzeigen oder für solche Offenlegungen da ist. Und man muss sich eben schon fragen, ob nicht von der Führung der Polizei eben auch Maßnahmen getroffen werden müssten, um so ein Verhalten sozusagen zu bekämpfen, um die Polizisten dafür zu sensibilisieren, dass es ganz wichtig ist, dass auch sie ihre Augen offen halten und Fehlverhalten ihrer Kollegen eben melden.
Sie sprechen jetzt auch ganz bewusst natürlich so die oberen Reihen der Polizei an. Angesichts der Vorgänge in Hannover spricht zum Beispiel der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter von einer Straftat, sofern sich die Vorwürfe bewahrheiten, denn dann wäre es die Misshandlung von Schutzbefohlenen. Und für den Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt geht es aber nur um einzelne schwarze Schafe im Polizeiapparat. Was der da jetzt vielleicht machen will, man weiß es nicht. Also da die Frage, tut die Polizei genug, um solchen Vorgängen wirklich vorzubeugen oder sie auch aufzuklären?
Natürlich sind Fälle dieser Grausamkeit, wenn sich die Details bewahrheiten, tatsächlich selten, Gott sei Dank. Es ist aber auch richtig, dass Polizeigewalt auch Realität ist, auch in Deutschland. Es ist ja auch nicht immer sozusagen eine so drastische Misshandlung, aber Übergriffe gibt es einfach. Und die Frage ist für mich vielmehr, gibt es einen Mechanismus, um mit Fehlern in einer Institution, die ja auch bis zu einem bestimmten Punkt ganz normal sind, umzugehen? Und Amnesty International fordert seit Jahren, dass eine unabhängige Kontrolle der Polizei stattfinden muss. Das heißt, dass eine Kommission oder eine Stelle eingerichtet werden muss, die völlig außerhalb der Institution Polizei sich mit solchen Vorwürfen von Polizeigewalt beschäftigt und diese ermittelt, weil wir eben genau das beobachten, was jetzt auch wieder eingetreten ist, dass die Institution selbst sozusagen nicht genug Selbstreinigungskräfte hat, wie die meisten anderen Institutionen auch nicht. Insofern fragen wir uns eigentlich immer, wieso man genau bei der deutschen Polizei davon ausgeht, dass man sozusagen eine Fähigkeit hat, die in einer Demokratie eigentlich keiner Institution selbst überlassen wird, nämlich eine externe Kontrolle zu haben. Das ist aus unserer Sicht unverzichtbar und genau aus diesen Gründen. Einerseits, weil überhaupt erst die Fälle gar nicht bekannt werden oft innerhalb der Polizei, und aus dem zweiten Grund, wenn dann ermittelt wird, also jetzt gibt es ja auch eine Anzeige, der Staatsanwalt ermittelt, aber es ist eben trotzdem auch immer noch ein sehr stark interner Blick. Die Staatsanwaltschaft ist zwar unabhängig von der Polizei, in der Realität ist es aber auch häufig so, wenn es jetzt Fälle sind, die nicht diese Öffentlichkeit haben, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft doch sehr eng zusammenarbeiten. Die Polizei ist ja sind die Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft, und da kann man sich eben auch nicht darauf verlassen, dass da immer der ausreichende externe Blick gewahrt bleibt. Und wir wissen einfach, dass die große Mehrzahl der Anzeigen wegen zum Beispiel Körperverletzung im Amt eben eingestellt wird und nicht zu Verurteilungen kommt. Und das zeigt uns, dass da einfach ein Mechanismus fehlt, der die unabhängige Kontrolle ausübt.
Und diese Kontrollstellen, die Sie da ansprechen, die Grünen verlangen ja auch, dass es solche unabhängigen Beschwerde- und Ermittlungsstellen geben sollte für die Polizei. Aber wie könnte so eine Stelle genau aussehen? Also wer kontrolliert dann die Polizei?
Wichtig ist einfach, dass die Stelle mit Personen besetzt werden, die nicht aktuell im Polizeidienst sind. Und wir wissen durch Vorbildländer wie in diesem Bereich, zum Beispiel England, Irland, die haben genau solche externen Kommissionen, die dann eben ein bestimmtes Ermittlungsmandat haben. Die bekommen dann häufig auch nicht sozusagen jeden Fall oder jede Anzeige von irgendeinem Übertritt, sondern eben wirklich schwerwiegende Vorwürfe zur Ermittlung, haben dann die entsprechenden Ermittlungskompetenzen und können sich dieser Fälle eben aus einer ganz anderen Warte annehmen. Aber da ist vieles denkbar. Bisher erleben wir aber die Reaktionen der Polizei und auch der Politik so, dass wir noch nicht mal in die Nähe kommen von einer Überlegung, wie könnte so eine Stelle aussehen, weil die Notwendigkeit immer rundweg abgelehnt wird. Und wir hoffen sehr, dass Fälle wie dieser jetzt aus Hannover die Augen dafür öffnen, dass eine unabhängige Kontrolle unverzichtbar ist.
Sagt Maria Scharlau von Amnesty International. Wir sprachen über die Idee einer unabhängigen Kontrolle des Polizeiapparates. Ja, und wir sprachen darüber, weil es die neuesten Vorfälle in Hannover gab von Misshandlungen von Insassen. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Frau Scharlau.
Dankeschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.